Ja, das Kapitel Daniel 7 ist vielleicht sogar der bekannteste Text aus Daniel, auf jeden Fall natürlich auch christlich enorm verarbeitet worden. Zunächst eine Vision von vier Tieren, die nacheinander aus dem Meer aufsteigen. Dann kommt ein Tagen Alter, wie man wörtlich sagen müsste, der sich auf einen Thron setzt. Dann kommen noch die anmaßenden Reden des vierten Tieres und dann schließlich einer, ich habe es hier in unseren Texten übersetzt, einem Menschengleicher. Und dem wird sozusagen die Herrschaft über die Welt nach dem Ende der Herrschaft der Tiere gegeben. Ich habe mich entschlossen, dass wir uns 2 Abende lang mit Daniel 7 befassen, weil es wirklich so enorm viel Material dazu gibt, während die folgenden Kapitel ist ein großer Teil eigentlich eine weitere Ausarbeitung des Gedankens der vier Reiche und gerade eben des vierten Reiches, sodass sich da auch einiges wiederholen wird. Und von daher denke ich, dass wir auf die Weise dann eher bei den anderen Kapiteln noch was zusammenziehen können. Und also von daher, das, was wir heute uns ansehen werden, sind eben die Visionen, die sogenannte Thronvision und die Bedeutung des einem Menschengleichen, wie die Rabbinen damit umgegangen sind. Und beim nächsten Mal werden wir uns dann mit den vier Königreichen befassen. Das hatten wir ja schon etwas in Daniel 2, wo aber auch gesagt wurde, dass da vielleicht manche Unterschiede sind, dass die Statue mit den vier Metallen sich vielleicht noch insgesamt auf Babylon bezieht und während hier die Vision eindeutig auf wirklich vier verschiedene Königreiche geht, was eigentlich ganz einfach sein sollte, als wir gleich sehen werden, in der historischen Forschung wird man sagen, natürlich, das geht auf die Zeit der Verfolgung unter Antiochus Epiphanes um 168 vorum. Aber die rabbinische Tradition hat das Ganze aktualisiert auf Rom von Griechenland. Das werden wir also beim nächsten Mal sehen. Und darum, das macht das Ganze eben auch noch so ein Stück vielseitiger. Ja, aber das, wie gesagt, beim nächsten Mal. Frau Herretsch, Sie melden sich.
Ja, meine Frage wäre, ob wir zu der Situation Israel-Libanon vielleicht zu Beginn des nächste Woche was hören können, so wie so in Israel die Einschätzung ist, wie Ihre Einschätzung ist.
Brauchen wir gar nicht bis nächste Woche warten, denn wer weiß, was in einer Woche geschieht. Ja, können wir auch, Anita, kannst du
Oder
noch
am
mal,
Ende.
oder machen wir es am Ende, ja.
Okay,
Halte ich im
danke.
Kopf, dass wir da noch Zeit für haben, ja. Gut, ja, ich habe zunächst mal 2 Texte ausgewählt, die uns sozusagen den Stand der Forschung heute geben, überhaupt für die Kapitel im zweiten Teil des Daniel-Buches, die Kapitel 7 bis 12. Da haben wir zunächst einen kurzen Text von dem Daniel-Kommentar von Shalom Paul. Da hatten wir auch schon am Anfang mal einen kurzen Text, 2023 posthum erschienen. In diesem Teil des Buches entwickelt sich ein neues literarisches Genre, die apokalyptische Vision. Ein Genre, das sich entwickelte, nachdem die Prophetie aus Israel verschwunden war. Das ist eigentlich etwas eine allgemeine Einschätzung in der rabbinischen Tradition. Ich habe in die Fußnote getan ein Zitat aus dem babylonischen Talmud Sotah, wo es eben heißt, als die letzten Propheten Haggai, Zacharia und Malachi gestorben waren, verschwand der Heilige Geist aus Israel. Also der Gedanke, es treten keine weiteren Propheten mehr auf. Und was man die Frage ist, was hat man denn stattdessen jetzt? Und da kommt eben unter anderem die Apokalypse. Die apokalyptische Vision befasst sich mit dem Aufdecken von Geheimnissen und Berechnungen des Endes, die Gott beschlossen hat. Und stellt den Ablauf der Geschichte als von Anfang an vorherbestimmt dar. Die Vision der Zukunft, die de facto nichts anderes ist als ein Durchgang durch Ereignisse, die bereits stattgefunden haben, wird bald Wirklichkeit werden. Und damit wird ihre Wahrheit bewiesen werden. All dies soll im Herzen des Volkes, das sich jetzt in der Bedrängnis der Tage des Antiochus und seiner Beschlüsse befindet, Hoffnung für die Zukunft pflanzen. Und Shalom Paul zitiert auch einen Gelehrten aus dem 14. Jahrhundert aus Spanien, Rabbi Chaim Galipapa, der im Gegensatz zu seinen Kollegen, die eben alle Daniel 7 schon auf das Römische Reich auslegen, eben auch eine eher historisch bezogene Interpretation hat und schreibt, alle Prophetien Daniels bezogen sich nur auf die Zeit des zweiten Tempels. Und wenn es heißt, den Heiligen des Höchsten, bezieht sich dies alles auf Antiochus. Und wir müssen sagen, dass die vier Tiere, die Daniel sah, nicht die vier Tiere sind, von denen alle Ausleger geschrieben haben. Eben die Ausleger, die gesagt haben, das vierte Tier ist Rom. Das werden wir nächstes Mal noch ausführlich sehen. Sondern das erste ist eine Andeutung auf das Königreich Babylon, das zweite auf das Königreich Medien, das dritte auf das Königreich Persien und das vierte auf das Königreich der Griechen, die alle in der Zeit des zweiten Tempels waren. Und alles, was er danach schrieb, also nach Kapitel 7, ist eine Auslegung der Herrschaft des vierten Tieres in der Zeit des zweiten Tempels bis zu Antiochus. Ja, soweit diese kurzen Texte zum Hintergrund, zur historischen Forschung. Dazu Anmerkungen? Ja, scheint erstmal so klar zu sein. Also ich denke eben wichtig dabei, dass es eine Art neues Genre ist, die so versuche, sich die Endzeit vorzustellen, irgendwie auch aus dem normalen Gang der Geschichte rauszugehen, von dem man eigentlich nichts mehr erwartet und auf ein göttliches Eingreifen zu hoffen. Und das eben vor dem Hintergrund der Verfolgung durch Antiochos den vierten Epiphanes, der ein Götzenbild im Tempel in Jerusalem hat aufstellen lassen, wohl so zumindest berichten es uns die jüdischen Quellen, und auch verschiedene Ausübungsformen der jüdischen Religion verboten. Und ausführlicher wird das behandelt natürlich in den Makkabäerbüchern, die auch in dem Sinne historisch mehr reeller sind als Daniel. Aber die Makkabäerbücher sind ja nicht in den jüdischen Kanon eingegangen, während Daniel eben ja ist und von daher das einzige biblische Buch ist, das sich mit dieser Zeit befasst. Ja, in unserem ersten Text dann geht es um das Motiv der Thronvision, auch wieder ein Text von Rivka Raviv. Und da eben auch auf die biblischen Hintergründe, die das hat und das Besondere der Vision bei Daniel. Bibelforscher haben auf ein Motiv hingewiesen, das mehreren Texten in der Bibel und danach in der nachbiblischen Literatur gemeinsam ist, in denen Gott als auf seinem Thron sitzend beschrieben wird und um ihn herum das Heer des Himmels. Und dieses Motiv wird Thronvision genannt. In der Beschreibung bei Daniel gibt es zwei singuläre Motive, die sich nicht in den früheren Quellen finden. Es ist die einzige Beschreibung in der Bibel, die auf die Farbe der Kleidung Gottes eingeht, zusammen mit der Farbe des Haares seines Hauptes. Die Einflechtung dieser beiden Motive machen diese Beschreibung zur gewagtesten Beschreibung Gottes in der Bibel hinsichtlich ihrer anthropomorphen Elemente. Vergleicht man die Beschreibung bei Daniel mit älteren biblischen Beschreibungen der Thronvision, scheint es, dass es bei Daniel eine Verwendung älterer biblischer Motive gibt, die der Verfasser entwickelt hat. Und dennoch gibt es einzigartige und gewagte Linien, die sich in keiner älteren Parallele finden. In 1 Könige 22, 19 bis 22 beschreibt der Prophet Michajo ben Jimla die himmlische Vision folgendermaßen. Und Michajo sagte, höre daher das Wort des Ewigen. Ich sah den Ewigen auf einem Thron sitzend Und das ganze Heer des Himmels stand um ihn, rechts und links. Und der Ewige sagte, wer verführt Achav? Und er zieht hinauf und fällt in Ramoth Gilead. Und der eine sagte so und der andere sagte so. Und der Geist kam heraus und stand vor dem Ewigen und sagte, ich werde ihn verführen. Der Ewige sagte zu ihm, womit? Er sagte, ich gehe hinaus und werde zu einem Lügengeist im Mund all seiner Propheten. Er sagte, verführe, und es wird dir auch gelingen. Geh hinaus und tue so. In dieser Darstellung gibt es keine Beschreibungen, die Gott selbst betreffen, abgesehen von der Nachricht, dass er auf seinem Thron sitzt und das Heer des Himmels rechts und links um ihn herum steht und ein Gespräch zwischen ihm und ihnen stattfindet. Der Kontext ist eine himmlische Unterredung hinsichtlich des Krieges Achavs in Ramoth Gilead, in dem er schließlich sterben wird. In Jesaja 6, 1 bis 3 sieht der Prophet Gott auf einem Thron sitzend, aber dort ist die Beschreibung plastischer. Im Jahr des Todes des Königs Usia sah ich den Herrn auf einem Thron sitzend, hoch und erhaben, und sein Saum erfüllte den Tempel. Seraphim standen über ihm, sechs Flügel hatte ein jeder. Mit zweien bedeckte er sein Antlitz, mit zweien bedeckte er seine Füße und mit zweien flog er. Und der eine rief dem anderen zu, heilig, 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 ewiger der Heerscharen, erfüllt ist die ganze Erde von seiner Herrlichkeit. Die Szene bei Jesaja ist mit dem Haus Gottes, dem Tempel, verbunden. Und sein Saum erfüllte den Tempel. Und sie wird im Kontext der Berufung des Propheten zu seiner Sendung vorgelegt. Auch in dieser Szene findet ein Dialog zwischen Gott und dem Heer des Himmels statt. Aber im Vergleich zu der Szene im Buch der Könige gibt es hier eine stärkere anthropomorphe Enthüllung. Den Herrn auf einem Thron sitzend, hoch und erhaben, und sein Saum erfüllte den Tempel. Aus der Beschreibung ist nicht klar, ob hoch und erhaben eine Beschreibung Gottes ist, wie in Kapitel 57, denn so spricht der Hohe und Erhabene, auf ewig waltend und heilig ist sein Name, in Vers 15, oder eine Beschreibung des Thrones, der dann eben hoch und erhaben wäre, wie in der Septuaginta und dem aramäischen Targum Jonathan. Die Fortsetzung der Beschreibung und sein Saum erfüllte den Tempel wird in der Septuaginta und dem Targum Jonathan nicht wörtlich übersetzt und eine Abschwächung der Beschreibung ist deutlich. In der Septuaginta heißt es nämlich, und das Haus war erfüllt von seiner Herrlichkeit und im Targum Jonathan und vom Schein seiner Herrlichkeit war der Tempel erfüllt. In Ezechiel 1 erscheint die Thronvision in einem wesentlich breiter entwickelten Kontext, der viele Einzelheiten über das Heer des Himmels, das sich in der Nähe Gottes befindet, enthält. In der Vision werden verschiedene Bestandteile eines Wagens dargelegt, darunter Tiergestalten, die im Verlauf ihrer Bewegung die Räder des Wagens in Bewegung setzen. Gegenüber dem Heer des Himmels, das mit Tieren verglichen wird, wird Gott als einem Menschen ähnlich beschrieben. Und oberhalb des Himmelsgewölbes, das über ihren Häuptern ist, wie der Anblick eines Saphirsteins, die Gestalt eines Thrones und auf der Gestalt des Thrones eine Gestalt wie der Anblick eines Menschen oben auf ihm. Vers 26. Um den Thron herum sieht der Prophet Feuer, wie der Anblick von Feuer, ein Kranz um sie herum, von Anblick seiner Hüften und nach oben. Und vom Anblick seiner Hüften und nach unten sah ich wie den Anblick von Feuer und einen Schein hatte er um sich herum. Vers 27. Im Rahmen der Beschreibung des Feuers erfahren wir von Hüften und es ist nicht klar, was damit gemeint ist. Ein anderer Vergleich, den der Prophet hinsichtlich Gottes benutzt, ist der Vergleich mit dem Regenbogen zur Ehre Gottes. Wie der Anblick des Bogens, der in der Wolke ist am Regentag, so ist der Anblick des Glanzes herum. Es ist der Anblick der Gestalt der Herrlichkeit des Ewigen. Vers 28. Es gibt noch einige weitere Erwähnungen des Thrones Gottes in der Bibel. Und in einigen von ihnen ist der Thron mit dem Gericht verbunden, Psalm 9,5, oder mit dem Königtum Gottes in der Welt. Psalm 45,7, 47,9, 93, 2 und 193. Daneben gibt es in der Bibel zahlreiche Erwähnungen einer Offenbarung Gottes, teilweise sehr plastische, die nicht mit dem Thron verbunden sind. Hartmann ist in seinem Kommentar zu Daniel der Meinung, dass die meisten Details der Thronvision bei Daniel auf biblischen Quellen, die älter als das Buch sind, basieren. Darunter auch die Bezeichnung an Tagen Alter, die im Kontext von Rechtsprechung in den Worten Elihus an Hiob erscheint. Und die Alten werden das Recht verstehen, Hiob 32, 9. Diese Bezeichnung bringt seiner Meinung nach die Auffassung zum Ausdruck, dass Gott ewig ist und von allem Anfang an existiert, wie es in Psalm 9,8, 29,10, 90,2 und anderen ausgedrückt wird. Das Motiv der Rechtsprechung ist also nicht singulär für die Thronvision bei Daniel. Das Singuläre bei Daniel ist die detailliertere Darstellung der Gerichtsszene. Das Recht setzte sich und Bücher wurden geöffnet. Vers 10. Und die beiden folgenden Verse, die die Ausführung des Gerichtsbeschlusses beschreiben. Auch hinsichtlich der Existenz von Büchern in himmlischem Kontext gibt es Zeugnisse in älteren Bibeltexten, wie in Moses Worten an den Ewigen: Lösch mich doch aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Exodus 32, 32. Die Beschreibungen des Heeres des Himmels und des Feuers um den Thron herum basieren ebenfalls auf älteren Bibeltexten, wie auch das Erscheinen von Feuer im Kontext einer Gerichtsszene. Der Unterschied in der Beschreibung bei Daniel liegt in der großen Zahl der Engel. Tausendmal Tausende dienen ihm und Zehntausende mal Zehntausende stehen vor ihm auf. 7,10. Und in der Beschreibung des Feuers als Fluss. Ein Fluss von Feuer zog sich dahin und ging von vor ihm hinaus. Außerdem gibt es in der Beschreibung bei Daniel einige singuläre Motive, die sich nicht in den älteren biblischen Quellen und nicht in den parallelen Thronvisionen finden. Die Vision bei Daniel ist die einzige unter den Thronvisionen in der Bibel, die Throne im Plural erwähnt, die umgeworfen werden, bevor Gott sich zum Richten niedersetzt. Vers 9, bis Throne umgeworfen wurden. Und, wie gesagt, gibt es auch singuläre Motive, die mit Gott selbst verbunden sind. Ja, soweit der Text zu dem Motiv der Thronvision. Dazu Anmerkungen? Herr Müller.
Ja, auf Seite 2 oben, der erste Satz. Warum ist das die gewagteste Beschreibung Gottes? Warum dieser Superlativ?
Weil sozusagen in diesem Text wirklich Gott selber beschrieben wird, bis dahin, dass von der Farbe seines Gewandes gesprochen wird und der Farbe seines Haares. Also natürlich steht hinter dieser Aussage schon die Annahme, dass es ein Problem ist, Gott mit menschlichen Vergleichungen zu beschreiben, was vielleicht die biblischen Autoren gar nicht so problematisch fanden, aber zumindest heute im Verlauf mittelalterlicher Philosophie hat sich das als Problem gezeigt. Und es gibt keine andere Beschreibung in der Bibel, das haben wir auch gerade im Vergleich mit den Texten aus 1. Könige, Jesaja und Ezechiel gesehen, die wirklich so genau an das Aussehen Gottes selber herangehen. In dem Sinne ist es die gewagteste.
Aber Gott vergleicht sich doch selbst mit uns Menschen, wenn er sagt, hier, ich mache euch nach meinem Ebenbild.
Ja, von daher, sagte ich gerade, vielleicht haben die biblischen Autoren gar nicht mal so ein Problem damit gehabt, aber spätestens seit der mittelalterlichen Philosophie, die natürlich auf die griechische Philosophie sich stützt, sagt man, man kann Gott nicht beschreiben, Gott ist unerkennbar und empfindet das als anstößig. Gerade Maimonides hat in seinem philosophischen Werk der Führer der Verwirrten eine Menge Anstrengungen gemacht, diese Aussagen von einer Hand Gottes oder einem Fuß Gottes, einem Antlitz Gottes, das alles symbolisch und nicht wirklich zu erklären.
Weil auch unten in dem Vergleich, die Szene im Buch der Könige, gibt es einen Dialog zwischen Gott und dem Heer des Himmels. Was haben die zu besprechen?
Eben, dass Gott ihnen die Frage stellt, wie Achab, der König von Israel, verführt werden kann, sich auf einen Krieg mit den aramäischen, moabitischen Nachbarn einzulassen, der schließlich zu seinem Tod führen wird. Ist schon sozusagen, also Gott berät sich mit den Engeln, ob sie ihm einen Vorschlag machen, wie man Achab dazu kriegt, in den Krieg zu ziehen, was natürlich auch schon, ja, so hat Gott das nötig, könnte ja auch selber versorgen, aber so wird es halt dargestellt. Und das ist wirklich im Kontext des Buches der Könige, das ja schon mehr eigentlich ein Buch ist, das die Realitäten auf dieser Erde beschreibt, ist das schon ein sehr singulärer Text, dass da beschrieben wird, was oben im Himmel geschieht. Frau Krüger-Dumm, haben Sie sich freigeschaltet?
Ja, ich finde das ziemlich empörend, dass Gott überlegt mit seinen Heerscharen, wie man ihn verführen könnte. Also das kann ich mir irgendwie, das geht so gegen mein Bild von Gott, dass er jemanden verführen will.
Ein bisschen als Erklärung kann man vielleicht sagen, dass Achaf eben wirklich einer der schlimmsten Könige wie er ist, der als Sünder an allen möglichen Dingen beschrieben wird und sozusagen der nichts Besseres verdient hat, könnte man sagen. Was vielleicht noch erschreckender ist eigentlich die Parallele dazu, die es im Buch Hiob gibt. Das Buch Hiob fängt ja damit an. Das ist nicht Gott, der die Initiative ergreift, aber er lässt es zu, dass Gott eben seine Heerscharen sozusagen fragt, was sie auf Erden gesehen haben und der Satan eben berichtet, wie fromm Hiob ist und aber auch sagt, aber er ist auch nur deswegen fromm, weil es ihm gut geht. Damit provoziert letztlich der Satan Gott zu sagen, dann prüfe ihn eben und füge ihm Leiden zu, um zu beweisen, dass Hiob treu ist. Das ist auch eine Form der Verführung, die auch eigentlich noch mal ein Stück schwerer zu verstehen ist, weil eben Hiob als ein wirklich gerechter Mensch geschildert wird.
Ja, denn die Gerechtigkeit ist ja schon mal eine ganz schöne Leistung, ne?
Ja.
Und das überhaupt zu bringen, ist ja schon fast unmenschlich. Und das ist schon eine Besonderheit, die einen Menschen wirklich zur Auszeichnung eigentlich gereichen müsste. Und nicht noch, um ihn dann noch so zu quälen, damit er auf jeden Fall dann doch nicht so gerecht ist. Also ich finde, das ist so unbarmherzig.
Das ist es sicher. Und es ist eben einer der biblischen Versuche, sich damit auseinanderzusetzen, wie es kommt, was wir ja alle in der Realität sehen, dass gute Menschen leiden. Das ist nun mal die Realität der Welt. Und da hat man seit den Anfängen menschlichen Denkens versucht, mit umzugehen. Und eben hier ist durchaus auch die eine der Antworten, dass Gott vielleicht mit den Menschen spielt. Und das ist Ja, ziemlich schwierig.
Also ich kann mir eher vorstellen, dass die Gerechten leiden unter den Ungerechten und unter den Umständen, die sie umgeben. Und was das nochmal schwerer macht, eine andere Position da einzunehmen. Es wäre ja viel einfacher, als Mitläufer mit den anderen zu agieren. Dann hätte man keine Schwierigkeiten. Aber dass sich Gott berät, wie kriegen wir den denn nun dahin, dass der nun wirklich in den Tod rennt? Also ich meine, das muss doch eigentlich gar nicht so geplant werden. Das könnte Gott ja eigentlich einfach verfügen.
Es ist eine der Positionen in der Bibel. Sie ist eine sehr singuläre. Das taucht eben hier in 1. Könige und bei Hiob taucht sowas auf. Ansonsten haben wir das nicht. Aber ja, auch das ist einer der Versuche, Dinge zu erklären. Und ja, ist durchaus ein nicht so einfaches Gottesbild, würde ich Ihnen zustimmen. Und natürlich, also die Möglichkeit, die Sie erwähnt haben, dass der Gerechte leidet wegen der ungerechten Menschen, das ist sicher in der Realität der Welt, kann man das auf jeden Fall, denke ich, so sehen. Aber theologisch bleiben wir dann immer noch mit dem Problem, wieso verhindert Gott das nicht? Wieso? Da kommt natürlich dann die übliche Antwort ist dann eben die Willensfreiheit, dass Gott auch den
Genau.
bösen Menschen den freien Willen lassen muss. Aber wie wir es auch drehen und wenden, es bleibt problematisch. Das ist vielleicht die große Frage, wo man immer wieder mit umgeht und eine letztliche, endgültige Antwort, wenn wir vielleicht in der kommenden Welt sehen. Aber
Ich meine, das Recht rechtfertigt natürlich, im Gebet zu sagen und führe uns nicht in Versuchung. Wobei ich immer denke, die Versuchung, geht nicht von Gott aus, sondern die geht von der Umgebung höchstens aus, aber aus möglicherweise.
ich denke, es kann beides sein. Und wir haben ja auch eigentlich sozusagen diese Szene, dass Gott sich berät, wie er das denn nun macht, das ist relativ singulär. Aber dass Gott den Menschen versucht, das haben wir schon in der Tora. Wir haben es Genesis 22, Gott versuchte Abraham, als er ihm sagt, er soll seinen Sohn opfern. Wir haben es bei dem Zug des Volkes Israel durch die Wüste nach dem Auszug aus Ägypten, wo es auch ein paar Mal heißt, also als sie nichts zu trinken und nichts zu essen haben, dass Gott sie damit versucht, um eben zu sehen, ob sie sich auf ihn verlassen oder nicht. Also, dass Gott immer mal wieder Bestätigungen haben will, dass man ihm treu ist, das ist gar nicht so selten in der Bibel. Und das ist durchaus problematisch.
Was den Thron angeht, gibt es hier einen Kommentar, der geht: Gott zu vergleichen mit einem König, der seinen Thron über einer Kloake aufstellt, ist zwar nicht sehr ehrfürchtig, aber real.
Ja, das ist auch sozusagen auch diese Kloake, weil dann könnte man die ganze Welt mit interpretieren, die nicht so ist, wie es eigentlich der Herrlichkeit Gottes entspricht. Ja. Frau Herritsch.
Das Feuer wird ja sehr intensiv auch immer wieder um den Thron beschrieben. So assoziativ kommt mir der brennende Dornbusch.
Nein, da sieht man, das Feuer gehört zur Offenbarung Gottes.
Ja.
So wie es ja auch bei der Offenbarung am Sinai in Exodus 19, auch da wird von Feuer gesprochen. Also da also sowohl im Dornbusch als auch am Sinai kommt kein Thron, aber das Feuer als Begleiterscheinung der Offenbarung Gottes ist etwas sehr Verbreitetes. Und das kann man sich ja auch eben miteinander assoziieren, die unterschiedlichen biblischen Schilderungen.
Ja, wobei aber gerade dieses Bild immer ein Motiv ist hier für die Erzählungen, die wir von vielen Leuten hören über die Ankunft von Aliens und so weiter. Ja, das ist also Ezechiel, Daniel, Henoch. Das sind an für sich die Bücher, die einen dazu motivieren, regelrecht.
Ja, das ist sozusagen, die apokalyptischen Schilderungen
Ja.
geben uns sozusagen alle die Requisiten, die man für alle möglichen, auch heutige Fantasieliteratur benutzen kann, ja. Ja, ich denke, dann schauen wir uns mal das zweite Motiv an, nämlich einmal die Vielzahl der Throne, also dass eben nicht nur von einem, sondern von mehreren Thronen die Rede ist und von der Figur, die der einem Menschen gleiche genannt wird. In den meisten Übersetzungen wird es der einem Menschensohn gleich übersetzt, was einerseits eine wörtliche Übersetzung ist, andererseits ist das Hebräische oder auch das aramäische Wort Menschensohn ist einfach der Ausdruck für Mensch. Das habe ich auch so in einem der Kommentare gesehen und von daher habe ich gedacht, ich übersetze es mal so mit der einem Menschen gleich. Und ja, dazu kommen zunächst mal wieder ein Text von Rivka Raviv, zunächst mal etwas zu dem Stand der heutigen Forschung und der nachbiblischen Literatur. Und danach werde ich dann noch mal einen kurzen Einschnitt machen. Wenn Sie oben sehen, dass die Seitenangaben, die ich gemacht habe, nicht in der richtigen Reihenfolge sind, liegt das daran, dass sie das ein bisschen verschachtelt behandelt und ich von daher aus unterschiedlichen Seiten was zusammengestellt habe. Die Vision des einem Menschengleichen in Daniel 7, 13 bis 14 ist eine weitere himmlische Vision, die in diesem Kapitel beschrieben wird. Und zusammen mit der Thronvision stellt sie einen der Höhepunkte des Buches dar. Diese Vision nahm einen wichtigen Platz ein im jüdischen Denken gegen Ende der Zeit des Zweiten Tempels und in der frühchristlichen Literatur. Und, wie wir im Folgenden sehen werden, auch in der Literatur unserer Weisen seligen Angedenkens. Der einem Menschengleiche wird im Gegensatz zu dem an Tagen Alten wie auch zu den vier Tieren dargestellt. Gegenüber dem an Tagen Alten, der auf einem Thron sitzt und um ihn herum das Heer der Engel, kommt allein einer, der einem Menschen gleicht. Und gegenüber dem Tierischen, der vier furchterregenden Tiere, die aus dem Meer aufsteigen, sticht das Menschliche dessen, der einem Menschen gleicht, der vom Himmel kommt, hervor. Heutige Forscher, die sich mit der Deutung der Vision befasst haben, haben zwei zentrale Wege der Auslegung der Vision des einem Menschengleichen in Vers 13 bis 14 vorgeschlagen. Der eine sieht in ihm eine himmlische, eine menschenähnliche Gestalt, die neben dem an Tagen Alten steht und der in der Zukunft die Herrschaft über die Menschheit gegeben wird. Der zweite sieht die Vision als symbolische Vision. Der einem Menschengleiche ist ein Symbol der Heiligen des Höchsten, des Volkes Israel, das über die Welt herrschen wird, nachdem es über das Vierte Reich Recht sprechen wird. Collins schlug eine umfassende Sicht vor, nach der es sich um eine himmlische Gestalt handelt, den Engel Michael, den Vertreter Israels im Heer des Himmels nach Kapitel 10, Vers 13, 20 bis 21, der für Israel in der Zukunft die Herrschaft über die Menschheit erhalten wird. In der nachbiblischen Literatur wurde die Vision des einem Menschengleichen auf verschiedene Weisen ausgelegt. Beginnen wir mit dem Buch der Bilderreden im ersten Henochbuch, Kapitel 37 bis 71. Das ist ein apokalyptisches Buch, das vermutlich sogar älter ist als Daniel, zumindest seine ältesten Teile wohl aus dem 3. Jahrhundert vor sind. Und das sich eben an Henoch knüpft, von dem es ja in Genesis 5, 22 bis 24 heißt, dass er plötzlich nicht mehr war, denn Gott hatte ihn genommen. Und das hat natürlich Tür und Tor geöffnet, ihn als einen in den Himmel entrückten, der Visionen hat, zu sehen. Und es wird auch oft das äthiopische Henoch-Buch genannt, weil, obwohl es ursprünglich wohl schon in Hebräisch geschrieben war, vollständig nur in Äthiopisch erhalten ist. In diesen Gleichnissen wird der einem Menschengleiche als eine Gestalt aus dem Heer des Himmels dargestellt, die zwar wie ein Mensch aussieht, aber kein Mensch ist. 1 Henoch 46,1. Sein Name wurde vor der Schöpfung festgelegt und er war längere Zeit verborgen. 48,2 bis 3, 62,7. Die Verbindung der Beschreibung bei Henoch zu Daniel 7 zeigt sich deutlich, da sie mit der Offenbarung des an Tagen Alten, der sich zur Rechtsprechung hinsetzt, verbunden wird. 46,1 bis 6. Das Buch verbindet den einem Menschengleichen mit der Aufgabe des Retters des Messias aus dem Haus David, aber identifiziert ihn nicht mit diesem. In 4 Esra, das ist ein apokalyptisches Buch, das sich auch mit dem, vermutlich mit dem Schriftgelehrten Esra identifiziert und eben eine Schau, eine Perspektive aus der 30 Jahre nach der Zerstörung des ersten Tempels einnimmt, aber er wohl erst um 100 nach, also nach Daniel entstanden ist. Ursprünglich als ein hebräischer Text, jüdischer Text, der dann aber christianisiert wurde und am vollständigsten auf Lateinisch in der Vulgata enthalten ist. Diesen Fall, dass wir apokalyptische Texte haben, die ursprünglich wohl mal in einem jüdischen Kontext verfasst wurden und dann später christliche Zusätze oder Verarbeitungen durchgemacht haben, das ist gar nicht so selten. Und mag durchaus auch damit zu tun haben, dass ja in diesen Jahrhunderten die Trennung zwischen Christentum und Judentum noch gar nicht so klar war und man halt mit den Texten weitergearbeitet hat. Ja, so viel zu Esra, zum 4. Esra-Buch, das ich auch in der Septuaginta, nein, ich glaube nicht in der Septuaginta, aber eben in der Vulgata findet. In 4 Esra wird der eine Menschengleiche mit dem Messias, dem Sohn Davids, identifiziert, einer menschlichen, irdischen und politischen Gestalt. Er ist der Messias, den der Höchste bewahrt hat zum Ende der Tage, der aus dem Samen Davids hervorgekommen ist. Im Gegensatz zu der Vision in Daniel 7 ist er es und nicht der an Tagen Alte, der die Völker richten wird. Und er wird sich mit dem 4. Reich messen. Der Verfasser weist ausdrücklich auf die Verbindung zu der Vision in Daniel 7 hin. Der Adler, den du aus dem Meer aufsteigen gesehen hast, ist das 4. Reich, das in einer Schau deinem Bruder Daniel erschien. 10,11. Aber er gestaltet die Vision von den Tieren in Daniel 7 auf recht freie Weise neu und ändert einiges an der Gestalt der Tiere. Denn in Daniel 7 ist das 4. Tier kein Adler. Flusser hat auf die Änderungen hingewiesen, die der Verfasser von 4 Esra in der Neugestaltung des einem Menschengleichen vorgenommen hat. Unter anderem hat er betont, dass seine militante Seite verstärkt wurde. Er bekämpft und besiegt seine zahlreichen Feinde auf übernatürliche Weise. Ja, machen wir hier erst nochmal einen Einschnitt, bevor die längeren Texte aus der rabbinischen Tradition kommen. Dazu Anmerkungen? Herr Müller.
Hier wird also teilweise auf ältere biblische Texte verwiesen, aber es wird kein Verweis gemacht auf ältere mythologische Texte aus den anderen Kulturen, weil hier das mit den, gerade mit den Tieren, die aus dem Meer aufsteigen, das hat ja die Parallele in dem Kampf Marduk gegen Tiamat, in dem Schöpfungsmythos von Babylon. Einwandfrei, das sind 4 Tiere, die da rauskommen, zwar aus dem Meer, aber es kommt auch selber raus.
Ja. Ja, natürlich gibt es auch diese Parallelen und ich habe auch so beim Durchsehen schon gesehen, auch zu den 4 Tieren gibt es auch noch in anderen alten Kulturen Beispiele. Hier die Autoren beschränken sich eben auf die biblischen Beispiele, um sozusagen die Kontinuität und Diskontinuität innerhalb der Bibel selber zu sehen. Und das muss natürlich nicht heißen, dass es keinen anderen Hintergrund dafür gibt. Und Es ist sicher auch noch vieles aus der persisch-zoroastrischen Tradition, Sachen, die noch gar nicht ausreichend erforscht worden sind, die stehen da sicher auch im Hintergrund. Es ist keine Frage, dass das auch noch mal ein eigenes Thema wäre, das sich das zu untersuchen lohnt. Ja. Wobei natürlich die rabbinische Tradition kannte all diese Texte nicht mehr, denn die Texte des alten Orients waren zu der Zeit ja schon zum großen Teil verloren gegangen. Also die biblischen Verfasser mögen die noch gekannt haben, aber die Rabbinen haben sie zumindest nicht mehr direkt gekannt. Die Texte sind ja alle erst im 19. Jahrhundert wieder entdeckt worden. Ja, und diese Texte sind natürlich auch enorm wichtig zum Verständnis des Neuen Testaments und der Deutung der Person Jesu, weil wir sehen ja hier auch schon, es sind Versuche, eben diesen Menschen, einem menschengleichen, als eine messianische und damit letztlich menschliche Gestalt zu sehen. Oder ist er doch jemand, der himmlischer Natur ist? Das sind letztlich die Probleme, die da bestehen. Und das ist auch genau das, was wir jetzt weiter in den Texten aus der rabbinischen Tradition sehen werden. Wenden wir uns jetzt den Traditionen in der Literatur unserer weisen seligen Angedenkens zu, die sich direkt mit der Vision des einem Menschengleichen im Buch Daniel befassen. Beginnen wir mit dem Abschnitt im babylonischen Talmud Chagiga 14a. Der Abschnitt untersucht die Bedeutung der Throne, die in Daniel 7,9 erwähnt werden. Und ich sah, bis Throne umgeworfen wurden, und der an Tagen Alte setzte sich. Sein Gewand war klar wie Schnee, und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle, sein Thron Feuerfunken, dessen Räder brennendes Feuer. Ich habe gesehen, interessanterweise in allen deutschen Übersetzungen, die ich nachgesehen habe, heißt es, da wurden Throne aufgestellt und nicht umgeworfen. Und das ist auch grammatisch durchaus möglich, denn die Wurzel des Verbes Reshmem Hei kann auch hoch sein bedeuten. Und vielleicht ist es für die christliche Tradition einfach die Aufstellung der Throne wichtiger, aber zumindest in einer christlichen Übersetzung, in der King James Version, die ja die klassische englische Bibelübersetzung ist, da heißt es eben auch, I beheld till the thrones were cast down, also umgeworfen worden, im Unterschied zu den deutschen christlichen Übersetzungen. Ja, soweit also der Vers und jetzt der Talmud dazu. Der Talmud legt eine Meinungsverschiedenheit hinsichtlich dessen dar. Ein Schriftvers sagt, sein Thron Feuerfunken. Und ein Schriftvers sagt, bis Throne umgeworfen wurden. Das ist kein Problem. Einer, das heißt ein Thron für ihn, also den Ewigen, und einer für David. Wie gelehrt wird, bis Throne umgeworfen wurden, einer für ihn und einer für David. Worte Rabbi Akivas. Rabbi Yossi, der Galiläer, sagte zu ihm: Akiva, wie lange wirst du die Gottesgegenwart profan machen? Sondern einer für das Gericht und einer für die Wohltätigkeit. Hat er, also Akiva, es von ihm, Rabbi Yossi, angenommen oder hat er es nicht angenommen? Komm und höre an einer anderen Stelle. Einer für das Gericht und einer für die Wohltätigkeit. Worte Rabbi Akivas. Also, was vorher als Worte Rabbi Yossis zitiert wurden, erscheint also hier als Worte Rabbi Akivas. Und daraus kann man folgern, dass Rabbi Akiva seine eigene Position verlassen hat und die von Rabbi Yossi übernommen hat. Rabbi Elazar ben Azaria sagte zu ihm: Akiva, was befasst du dich mit agadischer Auslegung? Geh zu den halachischen Fragen des Aussatzes und der Verunreinigung durch Tote. Sozusagen, du bist der Experte für halachische Fragen, mit den Sachen, die mit künftigen Dingen und sonst was zu tun haben. Lass lieber die Finger davon. Einer als Thron und einer als Schemel. Der Thron, um auf ihm zu sitzen, der Schemel als Fußschemel. Wie es heißt, der Himmel ist mein Thron und die Erde mein Fußschemel. Jesaja 66,1. Man kann die Worte Rabbi Akivas und die Kritik an ihnen auch in dem weiteren Zusammenhang seines Grundsatzes, Himmel und Erde einander zu nähern, sehen. Mir scheint, dass die Auffassung, die im Namen Rabbi Akivas angeführt wird, eine exegetische Auffassung widerspiegelt, die in dem einem Menschengleichen den Messias Sohn Davids sieht. Und diese Gestalt wurde von Rabbi Akiva nicht als göttlich aufgefasst. In seiner Auslegung der Beschreibung in Vers 9 bis 10 sah Rabbi Akiva kein theologisches Problem in der Beschreibung des Sitzens eines Menschen an der Seite Gottes, da die Beschreibung in den Versen in seinen Augen als metaphorisch und nicht als realistisch aufgefasst wurde. Die Auffassung der Schriftverse als metaphorisch ermöglichte es ihm, die Beschreibung in Vers 13 bis 14 mit der in Vers 9 bis 10 zu verbinden. Im Gegensatz zu dem unter den Weisen verbreiteten Weg der Auslegung, der, wie wir im Folgenden sehen werden, die beiden Beschreibungen voneinander trennte. Beide Beschreibungen haben, wie gesagt, ähnliche inhaltliche und sprachliche Linien. Und Rabbi Akiva hat die Gestalt des einem Menschen gleichen in Vers 13 bis 14 in die Beschreibung in Vers 9 übertragen. Die Redaktoren des Abschnitts lehnten diese exegetische Auffassung ab, mit Hilfe von Worten, die Rabbi Yossi der Galiläer anführte. Wie lange wirst du die Gottesgegenwart profan machen? Sondern einer für das Gericht und einer für die Wohltätigkeit. Und die eine breite theologische Vorsicht bezeugen. Auch eine metaphorische Beschreibung hat Grenzen. Und man kann nicht neben Gott eine menschliche Gestalt beschreiben, die anscheinend als Gott gleichgestellt präsentiert wird. Die Schärfe der Reaktion Rabbi Yossis des Galiläers kann man vor dem Hintergrund der Verbreitung der Auslegung von 1 Henoch, die Verse 9 bis 10 und 13 bis 14 miteinander verband, durch das Christentum sehen, und uns liegt hier jüdisch-christliche Polemik vor. Der Abschnitt im Talmud beweist, dass die vorsichtige Richtung Rabbi Yossis des Galiläers gesiegt hat. Rabbi Akiva gab seine Auslegung auf, und darüber hinaus zeigt sich in dem Vorschlag von Rabbi Elazar ben Azaria eine theologisch noch vorsichtigere Auslegung. Wenn wir den Kontext prüfen, in dem sich die Diskussion zwischen den Rabbinen im Talmud findet, sehen wir, dass die theologische Vorsicht der Redaktoren noch deutlicher ist. Vor dieser Diskussion wird eine weitere exegetische Frage angeführt, die mit der Beschreibung in Daniel 7 verbunden ist und die sich aus dem Vergleich mit der Haarfarbe Gottes in diesem Kapitel und seiner Haarfarbe an einer anderen Stelle in der Bibel ergibt. Ein Schriftvers sagt, sein Gewand war klar wie Schnee und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Und ein Schriftvers, seine Haarsträhnen sind Locken, schwarz wie ein Rabe. Hohes Lied 5,11, wo die Rabbinen eben als selbstverständlich voraussetzen, dass der Geliebte, der im Hohen Lied erwähnt wird, ein Symbol für Gott ist. Das ist kein Problem, das eine bei der Gerichtssitzung, das andere im Krieg. Denn in der Sitzung ist niemand passender als ein Alter und niemand ist passender im Krieg als ein Junger. Der Abschnitt befasst sich also mit schwerwiegenden theologischen Fragen. Wie ist eine so realistische Beschreibung Gottes in Vers 9 bis 10 auszulegen, die zu bezeugen scheint, dass Gott einen Körper hat? Und wie sind die in der Schrift erwähnten Throne aufzufassen, die die Existenz mehrerer himmlischer Herrschaften zu bezeugen scheinen? Die Weisen stellten diesen Schriftversen andere gegenüber, und mit deren Hilfe fand sich eine Lösung für diese Probleme. Dem weißen Haar bei Daniel stellten sie das schwarze Haar des Geliebten im Hohen Lied gegenüber, und der Vielzahl der Throne in Daniel 7,9 stellten sie den einen Thron im selben Vers gegenüber. Die Widersprüche zwischen den Angaben in der Bibel lehren, dass die Beschreibung in Daniel symbolisch zu lesen ist. Die Haarfarbe ist nichts anderes als ein Symbol, durch das sich Gott in der Welt offenbart. Und die Vielzahl der Throne ist ein Symbol für die Art und Weise von Gottes Handeln in der Welt. Aus der Parallele zu dieser Tradition im Midrash Tanchuma, Wochenabschnitt Kedushim 1, ergibt sich, dass die theologische Vorsicht der Redaktoren des Abschnitts im babylonischen Talmud nicht die einzige Tendenz in der Literatur unserer Weisen seligen Angedenkens war. Und hier jetzt der Text aus Tanhuma. Und was bedeutet, Throne wurden umgeworfen? Rabbi Yossi der Galiläer und Rabbi Akiva. Einer von ihnen sagt, was bedeutet Throne? Das ist der Thron und sein Schemel. Und einer sagt, dies sind die Throne der Nationen der Welt, die in der Zukunft umgeworfen werden, wie es heißt, und ich werfe den Thron von Reichen um. Haggai 2,22. Wisse, dass es so ist, denn es heißt, Throne wurden umgeworfen, Remiv, wie das Ross und seinen Reiter warf er um, Ramah, ins Meer. Exodus 15,1. Und die Rabbinen sagten, was bedeutet, Throne wurden umgeworfen? In der Zukunft wird der Heilige, gepriesen sei er, sitzen. Und die Engel werden den Großen Israels Throne geben. Und sie werden sitzen. Und der Heilige, gepriesen sei er, wird mit ihnen sitzen, wie der Vorsitzende des Gerichtshofs. Und sie werden die Nationen der Welt richten, wie es heißt, der Ewige wird zur Rechtsprechung kommen mit den Ältesten seines Volkes und seinen Fürsten. Jesaja 3,14. Über die Ältesten seines Volkes und seine Fürsten spricht er nicht so, dass der Heilige, gepriesen sei er, mit den Ältesten und Fürsten Israels sitzt und die Nationen der Welt richtet. Und wer sind diese? Dies sind die Throne des Hauses David und der Ältesten Israels, wie es heißt, denn dort stehen Throne zur Rechtsprechung, die Throne des Hauses David. Psalm 122,5. Rabbi Pinchas sagte im Namen von Rabbi Chilkia aus Daroma, im Namen von Rabbi Reuven, wenn du sagst, denn dort stehen Throne zur Rechtsprechung, die Throne des Hauses David, was bedeutet dann, und der an Tagen Alte setzte sich? Sondern, wenn er sich zwischen ihnen hinsetzt, wie der Vorsitzende des Gerichtshofs, und mit ihnen die Nationen richtet. Daher steht geschrieben, bis Throne umgeworfen wurden. Was bedeutet, und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle, dass der Heilige, gepriesen sei er, sich von den Nationen reinigt und ihnen den Lohn der leichten Gebote, die sie in dieser Welt erfüllt haben, abrechnet, um sie zu richten und sie schuldig zu sprechen für die kommende Welt, dass sie keinen Einwand machen können und sich nichts zu ihren Gunsten finden wird, wie es heißt, und was werden die Engel der Völker antworten? Jesaja 14,32. Sofort vollstreckt er an ihnen das Urteil. In derselben Stunde wird er hoch erhaben in seiner Welt, wie es heißt, und der Ewige der Heerscharen wird hoch erhoben in der Rechtsprechung. Jesaja 5,16. Der Ausleger legt drei Erklärungen für die Tätigkeit mit den Thronen, bis Throne umgeworfen wurden, vor. Nach der ersten Erklärung, die Rabbi Yossi den Galiläa zugeschrieben wird, sitzt der Ewige in der Gerichtsszene auf einem Thron und auf einem Schemel. Nach der zweiten, die Rabbi Akiva zugeschrieben wird, sind die Throne in der Vision Daniels die Throne der Nationen, die der Heilige, gepriesen sei er, in der Zukunft umwerfen wird. Als Beleg führt er zwei Verse an, einen aus Haggai 2,22, der die Umwälzung der Herrschaft in der Zukunft beschreibt, und der zweite aus der Torah, Exodus 15,1, aus dem sich ergibt, dass das Verb Remiv als Hinwerfen zu interpretieren ist. Auch die dritte Auslegung, die im Abschnitt im Namen der Weisen angeführt wird, deutet den Schrifttext in Daniel im Kontext eines Gerichts über die Völker. Aber sie identifiziert die Throne als Throne der Großen Israels. Und damit bringt sie den neuen Aspekt, dass zusammen mit Gott die Großen Israels sitzen und mit dem Ewigen die Völker richten werden. Diese Auslegung ist offenbar eine Ausgestaltung der Parallele, die im babylonischen Talmud Chagigah angeführt wird, die wir oben erörtert haben. Im babylonischen Talmud wurden drei Erklärungen vorgelegt. Die Throne sind der Thron Gottes und der des Messias. Sie sind die Throne des Gerichts und der Wohltätigkeit. Sie sind zwei Teile des Throns, der Sitz und der Schemel. Die beiden ersten Erklärungen wurden im Talmud aufgrund theologischer Vorsicht scharf abgelehnt. Und nur der dritte wurde ohne Ablehnung vorgelegt. Wenn man die Erklärungen im babylonischen Talmud mit den Erklärungen im Midrash Tanhuma vergleicht, ergibt sich, dass die Auslegung im Tanhuma zwei neue Erklärungen bringt. Das Umwerfen der Throne bringt eine politische Umwälzung in der Welt zum Ausdruck, die Rabbi Akiva zugeschriebene Erklärung. Die Throne sind Teil einer Gerichtsszene, in der eine Verhandlung hinsichtlich der Nationen der Welt stattfindet, die auch die Großen Israels einschließt, die den Weisen zugeschriebene Erklärung. Es ergibt sich also, dass der Redaktor der Auslegung im Tanhuma den Abschnitt im babylonischen Talmud genommen und aus ihm eine Erweiterung der biblischen Gerichtsszene geschaffen hat. Die Gleichsetzung Gottes mit dem Vorsitzenden des Gerichtshofes, um den herum die Großen Israels sitzen und gemeinsam mit ihm richten, verstärkt die Anthropomorphie der biblischen Darstellung, dass sich der Abstand zwischen dem Himmlischen und dem Menschlichen verringert. Im Midrash Tanhuma verschwindet die theologische Vorsicht und gerade die Erklärung der Weisen stellt den Heiligen, gepriesen sei er, in menschlicherem Licht dar und vor allem die Großen Israels in himmlischerem Licht. Gleichzeitig gelang es dem Ausleger, theologische Probleme zu lösen. Im Gegensatz zur christlichen Auslegung legte er Throne als mehr als zwei Throne aus und die Großen Israels und nicht Jesus als um Gott herumsitzend. Die Auslegung im Tanhuma lehnt diese Vorschläge nicht aufgrund der Vermischung von Gottes Gegenwart und Profanem in Vers 9 ab. Und andererseits ist auch klar, dass hier kein nicht-monotheistischer Glaube zum Ausdruck gebracht wird oder die christliche Auffassung von der Inkarnation. Darüber hinaus nehmen die Auslegungsvorschläge im Midrash Tanhuma eine vollständige und klare Trennung zwischen der Vision des einem Menschen gleichen und der Vision des an Tagen Alten vor. Und dies scheint der Grund zu sein, dass sie keinerlei Streit hervorgerufen haben, anders als die Worte Rabbi Akivas im babylonischen Talmud, die, wie gesagt, eine Verbindung zwischen der Vision des an Tagen Alten in Vers 9 bis 10 und der Vision des einem Menschen gleichen in Vers 13 bis 14 zogen. In jedem Fall kann man meiner Einschätzung nach auch hier auf einen polemischen Aspekt hinweisen. Gegenüber der christlichen Auslegung, die Jesus zur Rechten Gottes am Tag des Gerichts setzte, wurde im Tanhuma vorgeschlagen, am Tag des Gerichts an die Seite Gottes die Nationen der Welt oder die Großen Israels zu setzen. Ja, soweit die beiden rabbinischen Texte, die mir ein bisschen einen Einblick geben, welche Probleme der Text mit Daniel eben und auch eben vor dem Hintergrund der Auseinandersetzung mit dem Christentum machen. Dazu Anmerkungen.
Der letzte Satz ist ja etwas widersprüchlich, weil da gesagt wird, am Tag des Gerichts an die Seite Gottes werden die Nationen der Welt oder die Großen Israels gesetzt. Weiter oben wird aber gesagt, dass die Großen Israels über die Nationen richten.
Ja, ich denke auch, das ist eine ungenaue Formulierung. Es gibt eben die beiden Deutungen, dass die Throne entweder die Throne der Nationen sind, die umgeworfen werden. Und damit stehen die Nationen natürlich nicht um Gott herum. Oder die Throne Israels sind. Ich hatte bei der Übersetzung überlegt, ob ich es glätten soll. Aber ich habe dann gedacht, ich lasse es so, wie sie es geschrieben hat. Und ja, von daher klingt es etwas ungenau.
Ja, klären wir es doch mal. Wer richtet über wen? Also außer Gott,
Also
Wer sind die
Auslegung der
Beisitzer?
Rabbinen sind es die großen Israels, wer auch immer darunter zu verstehen ist, das wird nicht weiter ausgeführt, die gemeinsam mit Gott die Nationen richten, die Völker der Welt.
Also Israel wird nicht gerichtet.
Zumindest wird das in dieser Vision nicht erwähnt. Es gibt natürlich genug andere Texte, die das ja bringen, aber in dieser Vision kommt das nicht vor. Und das hat vielleicht auch was mit dem polemischen Charakter dieses Textes zu tun, dass man eben damit beschäftigt ist, dass man sich auseinandersetzt mit feindlichen Völkern und auf deren Gericht hofft und
Ja,
von daher die
richten,
Frage, ob Israel gerichtet wird, nicht auftaucht.
sag mal, richten hat immer was mit Gerechtigkeit zu tun. Und wenn wir
Ja.
hier bewusst die Israelis rauslassen, dann ist das nicht mehr Gerechtigkeit.
Da steht sicher im Hintergrund eben das Gefühl einer Religionsgemeinschaft, die zwar noch nicht aktiv verfolgt im Sinne von Lebensgefahr ist, aber doch zurückgesetzt ist und sich eben unter der Herrschaft von Völkern, die ihren Gott nicht anerkennen, sieht. Und da kann es passieren, dass man weniger daran denkt, dass man selber ja auch nicht in Ordnung ist in allem und auch gerichtet werden müsste, sondern eben nur noch sieht, die bösen anderen, die über mich herrschen, müssen gerichtet werden. Das ist sicher ein Komplex, den Juden bis heute mitschleppen und der gerade heute, wo es eben ja jüdische Macht gibt, noch mal ein Stück komplizierter wird. Aber wir können uns natürlich sozusagen damit trösten, in Anführungsstrichen, dass es in der Bibel ja nicht wenige Texte gibt, die ja auch von dem Gericht über Israel sprechen. Also da kann man natürlich auch einen größeren Kontext dann sehen.
Naja, und jetzt will ich es noch ein bisschen komplizierter machen. Wie sehen denn bei Gericht die Strafen aus? Wir sind ja bei Gericht.
Ja, das werden wir natürlich auch nächstes Mal ein bisschen bei den vier Tieren ein bisschen mehr sehen. Die Tiere und gerade eben das vierte Tier werden natürlich letztlich getötet. Und da ist eben die Frage, sehe ich das jetzt metaphorisch sozusagen, diese mächtigen Reiche werden irgendwann ihre Macht verlieren. Aber man kann es natürlich auch blutiger sehen, dass normalerweise ein Sturz von Reichen ja nicht ohne das Vergießen von menschlichem Blut funktioniert. Das wird sozusagen, das spielt hier in Daniel keine Rolle in dem Sinne. Es geht um das metaphorische böse Reich, unter dem man lebt. Aber es ist dann, da sind eine Menge an Gewaltvisionen für diese Zukunft, sind damit schon verbunden.
Ist aber nur kollektiv.
Ja, es ist hier ist es wirklich kollektiv. Hier geht es nicht sozusagen der Gedanke, immer genau wie es auch kein spezifisches Gericht über alle Juden gibt, sozusagen, man denkt nicht, dass die einzelnen Menschen der Völker gerichtet werden. Das ist sozusagen nicht das Thema dieser Vision. Es ist sicher auch kein Zufall, dass gerade Rabbi Akiva im babylonischen Talmud die Interpretation der Throne zugeschrieben wird. Der eine ist der Thron Gottes und der eine ist der Thron des Messias. Denn zumindest so wie es die rabbinischen Erzählungen berichten, hatte Rabbi Akiva ja in Bar Kochba, der um 132 den Aufstand gegen die Römer begonnen hat, den Messias gesehen und ist dann natürlich bitter enttäuscht worden und nach der talmudischen Überlieferung auch von den Römern in den folgenden Verfolgungen hingerichtet worden. Aber sozusagen Rabbi Akiva ist einer von den Rabbinen, die eben ja eine messianische Hoffnung hatten und auf diese Hoffnung auf Bar Kochba gesetzt haben. Und das spielt sich ja auch noch mal mit, denn einerseits mussten die Rabbinen sich mit den christlichen Messias Vorstellung auseinandersetzen, andererseits aber auch mit ihren eigenen messianischen Bewegungen, die sie dann eben auch als gefährlich angesehen haben, weil sie zu enormen Blutvergießen geführt haben in der Reaktion der Römer auf den Aufstand dann. Und das ist wohl auch dann ein Grund, dass die Rabbinen dann auch nach 135 von messianischen Strömungen nicht mehr viel wissen wollen. Die späteren jüdischen Strömungen, die dann in der frühen Neuzeit kommen, die weichen letztlich von dieser Tradition dann ab. Und das steht sicher auch hier bei der Figur von Rabbi Akiva nochmal im Hintergrund. Frau Krüger-Dohm, Sie sind noch stumm geschaltet.
Könnte es auch sein, dass in diesem letzten Satz gemeint ist, dass die Vertreter der Nationen der Welt und die großen Israels an Gottes Seite sitzen, die also Vorbildlichen aus den anderen Nationen, sowohl wie die als auch die Vorbildlichen aus Israel mit Gott gemeinsam die nicht Vorbildlichen richten?
Also von dem Satz, wenn man nur diesen Satz sieht, wäre das eine mögliche Interpretation. Aber da sie sich ja hier auf den Midrash Tanhuma bezieht und da ja eben in der Position der Rabbinen ausdrücklich gesagt wird, dass eben die großen Israels die Nationen der Welt richten werden, und da gar nicht in den Blick kommt, ob es unter Gerechte unter denen gibt, wäre das, glaube ich, schwierig, das so zu sehen. Obwohl wir natürlich aus anderen Texten den Gedanken der Gerechten unter den Völkern kennen. Also sozusagen, es ist allgemein anerkannt, dass es einzelne Personen, die Gerechte sind, unter den Völkern der Welt geben kann, ne? Und die auch Anteil an der kommenden Welt haben werden. Ne? Der Meinung sind die Rabbinen schon, aber hier geht es, denke ich, wirklich einfach um die Gegenüberstellung von Völkern, Israel und die anderen Völker. Ja, nachdem man schon manchmal eben von der christlichen Tradition gesprochen wurde, habe ich nochmal im Neuen Testament geschaut, wo man eben auch die Beziehungen zu Daniel findet. Und das ist natürlich einerseits die christliche Interpretation, dass der eine Menschengleiche in Daniel mit Jesus gleichgesetzt wird. Da haben wir einmal Matthäus 24, 29 bis 31 und natürlich noch auch die Parallelstellen dazu bei Markus und Lukas. Das ist im Rahmen der großen endzeitlichen Rede Jesu vor der Passion, die er auf dem Ölberg, der ja auch als Ort des Endgerichtes gilt, hält. Und wo auch verschiedene Motive natürlich aus der hebräischen Bibel gebracht werden, unter anderem auch das Motiv aus Daniel, wo es dann eben heißt, sofort nach den Tagen der großen Drangsal wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird nicht mehr scheinen. Das ist, ich komme ja aus Jesaja. Die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Danach wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Dann werden alle Völker der Erde wehklagen und man wird den Menschensohn auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Das ist eben genau die Übernahme der Vision von Daniel 7, mit großer Kraft und Herrlichkeit. Er wird seine Engel unter lautem Posaunenschall aussenden und sie werden die von ihm Auserwählten aus allen vier Windrichtungen zusammenführen, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Und natürlich auch in der Offenbarung des Johannes wird unter anderem auch Daniel verwendet. In Offenbarung 14, 14 heißt es: Dann sah ich und siehe eine weiße Wolke. Auf der Wolke thronte einer, der wie ein Menschensohn aussah. Er trug einen goldenen Kranz auf dem Haupt und eine scharfe Sichel in der Hand, mit der dann natürlich Gericht gesprochen wird. Aber interessanterweise ist es nicht nur der Vergleich des einem Menschengleichen mit Jesus, sondern es tauchen durchaus auch die Traditionen auf, dass diese Throne, dass es eine Vielzahl von Thronen gibt, wo menschliche Richter letztlich am Gericht beteiligt sein werden. Das kommt einmal vor in Matthäus 19, 27 bis 28, wo die Apostel, die Jünger auch ein bisschen sich streiten, was sie denn für einen Lohn bekommen werden, dafür, dass sie Jesus nachfolgen. Da antwortete Petrus: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was werden wir dafür bekommen? Jesus erwiderte ihnen: Amen, ich sage euch, wenn die Welt neu geschaffen wird und der Menschensohn sich auf den Thron der Herrlichkeit setzt, werdet auch ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Also sie haben eine festgelegte Zahl der Throne, eben 12. Und jetzt ist gerade im Gegensatz zu Daniel das Gericht über Israel oder beziehungsweise der rabbinischen Auslegung das Gericht über Israel und nicht über die Völker. Und ähnlich ist es bei Lukas 22,30. Ihr sollt in meinem Reich an meinem Tisch essen und trinken und ihr sollt auf Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Und in Offenbarung 4, 2 bis 4. Und siehe, ein Thron stand im Himmel. Auf dem Thron saß einer, der wie ein Jaspis und ein Karneol aussah. Das geht so ein bisschen schon auch in die Richtung des an Tagen Alten. Und über dem Thron wölbte sich ein Regenbogen, der wie ein Smaragd aussah. Und rings um den Thron standen 24 Throne, und auf den Thronen saßen 24 Älteste, in weiße Gewänder gekleidet und mit goldenen Kränzen auf dem Haupt. Es gibt so ein bisschen einen Überblick, wie doch relativ weit verstreut eigentlich Daniel 7 seinen Niederschlag auch in verschiedenen neutestamentlichen Texten gefunden hat. Und natürlich noch die spätere christliche Auslegung durch die Kirchenväter sind noch viel mehr darauf eingegangen. Dazu Anmerkungen? Frau Heretsch.
Es ist ja eine sehr starke Prophetie Richtung Jesus. Also die letzten, ne, die Vielzahl von Thronen für menschliche Richter im Neuen Testament. Woher nimmt Daniel das?
Die Frage verstehe ich jetzt nicht ganz. Wie kann Daniel ist ja vor Jesus, also wie kann er das übernehmen? Ich denke, der christliche Blick auf Daniel ist natürlich so von vornherein geprägt durch diese Texte aus dem Neuen Testament. Ja, ist einfach schon ein hermeneutischer Schlüssel, mit dem von vornherein in der christlichen Tradition Daniel gelesen wird. Und was wir sicher auch sehen, ist, man hat ja auch die Beispiele aus dem ersten Henoch-Buch und dem vierten Esra, diese Überlegungen eben über ein Gericht am Ende der Tage, über eine menschlich-himmlische Gestalt, die neben Gott erscheint. Das lag einfach in der Luft damals, in dem ersten vorchristlichen, ersten nachchristlichen Jahrhundert. Und es ist gar nicht so einfach, immer zu sagen, das ist jetzt typisch christlich oder das ist jüdisch. Denn die Vorstellung vom Messias und wie weiß der Messias eben nur in Anführungsstrichen eine menschliche Gestalt ist oder vielleicht auch himmlische Qualitäten hat, das sind alles Dinge, die damals ziemlich im Fluss lagen und wo man alles Mögliche überlegt, ausprobiert hat, wie man es auch immer nennen soll. Und erst ein paar Jahrhunderte später, als die Rabbinen schon sich abgesetzt haben und das Christentum sich von ihnen abgesetzt hat und man schon ungefähr weiß, wer wer ist, da wird sowas dann polemisch gegen den anderen formuliert. Aber ursprünglich könnte man sagen, das war einfach ein Konglomerat von solchen Texten, die sich mit messianischen, endzeitlichen Erwartungen befasst haben, und wo alle möglichen Interpretationen dazu kamen. Frau Krüger-Dohm.
Ich finde, das ist schon ziemlich polemisch, was da in Lukas 22, 30 steht. Denn man sollte ja erwarten, dass da gesagt wird, und ihr sollt auf den Thronen sitzen mit allen Gerechten dieser Welt und über die Nichtgerechten richten. Und ich finde das ziemlich feindlich.
Ja, ist vielleicht auch schon eine Perspektive, wo eben auch Christen, die ja sich als von Juden insgesamt als verfolgt gesehen haben und wo wir genau, wie wir es umgekehrt im rabbinischen Text gesehen haben, die Rabbinen sprechen vom Gericht über alle Nationen, ohne da irgendwie jemanden die Gerechten der Nationen auszunehmen. Hier haben wir nicht genau das Spiegelbild, dass ganz Israel gerichtet wird und auch da sozusagen keine Ausgabe, obwohl ja in dem Fall, es handelt sich ja um die Jünger Jesu und die sind natürlich auch, die gehören ja auch zu Israel. Aber man merkt schon, genau, es ist schon ein Gegenbild aufgebaut worden, ja. Anita?
Ja, das wollte ich auch nochmal betonen. Das ist ja dann später gar nicht mehr gesehen worden, dass die Jünger selber Juden sind, sondern dass im Grunde genommen die Idee dann ist, damit ist das, sind die 12 Stämme abgelöst und es sind stattdessen jetzt die 12 Apostel, die die neuen Nachfolger sind und das andere der alte Bund und das ist im Grunde genommen an die Stelle getreten. Also gerade indem man das so parallel setzt und dieses Bild aufgreift, liegt ja im Grunde genommen nahe, das später dann so zu rezipieren.
Ja, und das ist vielleicht auch eine Verschärfung, denn am Anfang zeigt sich ja noch, dass Jesus sich zu den 12 Stämmen Israels gesendet sieht, um ihnen sozusagen die frohe Botschaft zu bringen. Und darum beruft er ja auch 12 Jünger. Und es gibt ja auch einmal den scharfen Satz, wo er zu der syrophönizischen Frau sagt, ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt und nicht zu den Heiden. Also da ist es noch sozusagen der Gedanke, Israel zu retten, zu erlösen. Aber natürlich auch, je mehr Jesus auf Konfrontation mit anderen jüdischen Kreisen kommt, und natürlich dann schon in der Verschriftlichung der neutestamentlichen Texte, die ja schon eben ein Feindbild von den Juden teilweise haben, sieht das dann natürlich ein Stück anderes aus. Da hat auch das Neue Testament selber schon seine Entwicklung, die es durchmacht.
Aber was bedeutet eingangs nochmal der Satz, dann traten keine Propheten mehr auf und der Heilige Geist verließ Israel? Was bedeutet das? Also mehr noch, dass man bewusst sagt, es kommen keine Propheten mehr, aber dass der Geist Israel verlässt.
Es ist halt sozusagen, ob wirklich der Geist nicht mehr da ist, darüber kann man sich, glaube ich, noch streiten. Das ist auch noch, dieser Teil des Verses wird auch meistens weniger zitiert. Ich glaube, gerade in dem Kontext, über den wir gerade gesprochen haben, dass die Rabbinen erklären, es gibt keine Propheten mehr. Also der letzte Prophet war Malachi irgendwann noch in der persischen Zeit. Daher kann Jesus kein Prophet gewesen sein. Sozusagen, man lebt jetzt nach der Tora und sich Gott zu nähern, geht durch das Leben der Tora und das Studieren der Tora. Und jetzt kann nicht einfach einer auftreten und sagen, ich habe das Wort Gottes, hat mir Gott persönlich gesagt. Das geht sozusagen nicht mehr. Und damit versucht man auch spontane, inspirierte Bewegungen, wie auch das frühe Christentum, irgendwo zurückzuweisen. Also die berühmte Geschichte aus dem Talmud habe ich sicher auch schon mal angeführt, wo sich die Rabbinen streiten um eine Frage, ob ein bestimmter Ofen rein oder unrein ist. Und es heißt von Rabbi Elazar ben Azaria, genau derselbe, den wir heute im Text hatten, dass er eigentlich die richtige Meinung hat, aber die Mehrheit der Rabbinen lehnt die Meinung ab. Und die Rabbinen entscheiden eben nach Mehrheit und nicht nach sonst was. Und Rabbi Elazar nimmt die Natur zu Hilfe, er schafft es, dass die Wasserleitung in die umgekehrte Richtung fliegt, dass sich die Wände des Beit Midrasch neigen und sein Gegenspieler, Rabbi Yehuda ist es, glaube ich, sagt ihm immer, man entscheidet nicht nach Wundern. Und schließlich kommt sogar eine Stimme vom Himmel und sagt, die Tora ist wie, was wollt ihr von meinem Sohn Rabbi Elazar? Die Halacha ist wie er. Und Rabbi Yehuda steht auf und sagt zu Gott, nicht im Himmel ist sie, die Tora, sondern sie ist unter uns und wir entscheiden nach Mehrheit. Und das ist genau eine Polemik auch, dass dann nicht jemand kommt wie Jesus oder sonstige Leute, die behaupten, durch mich spricht Gott, dem wird sozusagen vom System her schon ein Riegel vorgeschrieben.
Also, ich habe das als erstes, diesen Satz so verstanden, dass also die Israeli zu Gott gesagt haben: Du lieber Gott, jetzt schick uns keine Propheten mehr.
Nein, so wird es
Ist nicht gemeint.
eher nicht gesehen, sondern als ein Zeichen. Also, also es hat schon auch eine traurige Seite sozusagen. Es gibt niemanden mehr, der in direktem Kontakt mit Gott steht, so wie ja Mose, der konnte, haben wir ja einige Geschichten in der Tora. Wenn sich eine Frage über die Gebote stellt, kann Mose sagen, ich gehe mal eben zu Gott und frage. Sowas funktioniert eben nicht mehr und damit hat man natürlich was verloren. Aber andererseits haben die Rabbinen damit auch ihre Herrschaft gesichert, indem sie eben sagen, jetzt sagen wir, was die Tora ist. Und da hat sich nicht mal mehr Gott noch einzumischen. Ja, ich glaube, so ein bisschen sehen wir auch in diesen Texten, wie man eigentlich die rabbinische Tradition gar nicht ohne den christlichen Hintergrund und den christlichen Kontext lesen kann. Und umgekehrt natürlich auch nicht die christliche Literatur ohne den jüdischen Kontext, weil man eben dauernd miteinander in Dialog und Auseinandersetzung ist und eben nicht im luftleeren Raum, sondern mit den Kollegen, den Gegnern von nebenan sich im Dialog befindet und das muss eben auch mit eingerechnet werden. Und das werden wir sicher beim nächsten Mal bei den vier Königreichen noch ein bisschen mehr sehen, denn letztlich, wenn eben die Rabbinen das vierte Reich von Antiochus auf die Römer interpretieren, ist da natürlich auch eine antichristliche Polemik drin. Und das werden wir auch, haben schon gesehen, bei Abarbanel, der ist wieder derjenige, der das ganz ausführlich bringt und das hinbekommt. Und ja, wird, glaube ich, ganz spannend sein. Ja, dann würde ich sagen, können wir das abschließen und ich sollte noch ein paar Minuten.